Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Welchen Sport wollen wir in den nächsten Jahren in Deutschland? Nicht weniger als diese Frage stellen wir heute in dieser Sendung und diskutieren mit Johannes Herber, dem Geschäftsführer von Athleten Deutschland, darüber und welche Rolle die Athleten dabei einnehmen können und wollen. Wir berichten über ein Weltsportereignis, das in Deutschland kaum jemand mitbekommt, die T20 Cricket WM. Und wir hören Eindrücke aus Newcastle nach der Übernahme des Premier League Clubs dort durch einen saudischen Fonds. Ganz am Ende sprechen wir dann mit Roland Eitel, der langjährige Berater von Jürgen Klinsmann, und Joachim Löw blickt noch einmal zurück auf 17 Jahre Löw, bevor der dann am Donnerstag offiziell verabschiedet wird. Wir beginnen aber mit der Fußball-Bundesliga. 80 Minuten sind gespielt zwischen Köln und Union Berlin. Es steht 1:2. Bisher ist das ein torarmer Spieltag. Erst 17 Treffer, keine Partie mit mehr als dreien. Auch am Nachmittag nicht zwischen Hertha BSC und Bayer Leverkusen. Guido Ringel hat das 1:1 dort gesehen.
Natürlich ist das immer ärgerlich für die Mannschaft, die führt. Das Gegentor zum Ausgleich in der 90. Minute. Aber es ging so in Ordnung. Ein Remis entsprach dem Spielverlauf. Denn Leverkusen hatte mehr von der Partie im verregneten Olympiastadion, vor allem mehr Ballbesitz. Aber Hertha erarbeitete sich insgesamt mehr Möglichkeiten und hätte nach dem 1:0 von Jovetic aus der ersten Halbzeit im zweiten Durchgang nachlegen müssen in einigen aussichtsreichen Kontersituationen. Die Berliner aber nutzten diese Chancen nicht und so gelang Andrich noch in der letzten Spielminute das Tor zum 1:1, der Treffer für Leverkusen. Das Unentschieden hilft keiner Mannschaft so richtig, ist in der Summe aber leistungsgerecht.
4 Ergebnisse aus der Bundesliga bei den Frauen. Wolfsburg gewinnt das Topspiel gegen Frankfurt 3:2 und bleibt Zweiter. Tabellenführer Bayern gewinnt 2:1 in Essen. Hoffenheim bleibt durch ein 5:1 in Jena auch obendran und Bremen schlägt Sand 1:0. Anfang Oktober war in der nordenglischen Stadt Newcastle plötzlich nichts mehr, wie es war. Der aktuelle Tabellenvorletzte ist von einem Moment auf den nächsten zum reichsten Club der Premier League geworden, mit Geld aus Saudi-Arabien. Der Jubel unter vielen Fans groß, wie auch meine Kollegin Victoria Reit in Newcastle beobachtet hat.
We're going down with a billion in the bank, a billion in the bank.
Vergangenes Wochenende am St. James's Park in Newcastle. Wir steigen ab mit einer Milliarde auf dem Konto, singen die Fans des nordenglischen Clubs und rauschen dann ab ins Stadion. Und es könnte eine Tatsachenbeschreibung sein mit dem Abstieg und den Milliarden. Denn Newcastle ist aktuell am Tabellenende der Premier League und ist seit kurzem steinreich. Das Konsortium, das den Club übernommen hat, besteht zu 80% aus dem Staatsfonds Saudi-Arabiens, PIF. Der Kaufpreis von Newcastle United 360 Millionen Euro. Die Finanzkraft des saudischen Fonds rund 400 Milliarden Euro.
I'm over the moon. I've never been happier in my life. It's like on par with the birth of my daughter.
Craig Connor, ein Fan Anfang 30, vergleicht das jüngste Übernahmeereignis mit der Geburt seiner Tochter. Von Skepsis, dass das Geld aus Saudi-Arabien kommt, aus einem Land, das in westlichen Hemisphären zuletzt vor allem mit Menschenrechtsverletzungen Schlagzeilen machte, keine Spur. Im Gegenteil, zum Zeichen seiner Ehrerbietung trägt Craig Connor eine saudische Kopfbedeckung, die Kufia. Auch die grüne Flagge Saudi-Arabiens mit weißer Schrift hat er dabei, gekauft direkt um die Ecke in Chinatown. Für ihn Symbol der Erlösung.
Wir haben 14 Jahre ohne Investitionen hinter uns. Not und Elend. Wir sind jede Woche hier gewesen und nie gab es mal einen Erfolg. Wir kämpfen jede Saison gegen den Abstieg. Jetzt haben wir Hoffnung.
Der Vorbesitzer von United, Mike Ashley, genießt in Newcastle wahrlich keinen guten Ruf. Der Sportartikelhersteller hat den Club zwar aus den Schulden herausgehalten, allerdings dümpelt der Traditionsverein seit Jahren im Mittelmaß, wenn nicht gar am Tabellenende der Premier League oder auch mal in Liga 2 herum. Der neue Investor verheißt Geld, neue Spieler, Erfolg.
Wir wollen gar keine Mbappés, eher Jesse Lingards oder Daddy Arleys, damit wir auf die nächste Stufe kommen. Und von da aus sehen wir weiter.
Englische Nationalspieler aus der Premier League sollen es schon sein, aber ein Superstar wäre übertrieben. In 10 Jahren wollen sie die Premier League gewinnen. Angesichts der nun schier unendlichen finanziellen Möglichkeiten fast ein bescheidener Wunsch. Am Ende ruft Craig Connor noch Saudi owned and proud im Besitz von Saudi-Arabien und stolz darauf. Fans, die das saudische Investment kritisch sehen, sind rund ums Stadion nicht zu finden. Rosie Somerville und David Conway, die zusammen auf dem Weg zum Spiel sind, versuchen zu erklären, wieso.
Wenn man einem Team in der Liga erlaubt, Investoren zuzulassen, dann muss man es allen erlauben. Ich wüsste nicht, wieso man ein Team besonders dafür kritisieren sollte.
Ich finde es unfair, dass Newcastle jetzt kritisiert wird. Das Vereinigte Königreich handelt schon seit Jahren Waffen mit Saudi-Arabien. Da geht es um Milliarden Pfund im Vergleich zu einer relativ kleinen Investition in Newcastle.
Abdul, ein Mann Anfang 20, kommt selbst aus Saudi-Arabien. Auch er trägt die traditionelle Kleidung mit der Kopfbedeckung, die man von Scheichs kennt.
Ich hoffe, wir können dem Club helfen. Ich hoffe, Newcastle wird einer der besten Clubs der Welt. Ich bin so stolz. Jeder Bürger in Saudi-Arabien ist stolz.
Auf Kritik an der Menschenrechtssituation in seiner Heimat angesprochen, sagt er:
Um ehrlich zu sein, spreche ich auch zu Hause nicht so gerne über Politik. Ich bin nur hier, um Spaß zu haben, um den Club zu unterstützen.
In seinen Händen hält der Student Abdul ein Newcastle-Trikot. Frisch draufgeflockt, die Buchstaben MBS. Kurz für Mohammed bin Salman, den saudischen Kronprinzen. Er ist zudem Vorsitzender des saudischen Staatsfonds, der Newcastle United gekauft hat. Aber MBS ist nicht nur das. Als saudischer Verteidigungsminister begann er den Krieg im Jemen. Ein Killerkommando aus dem engsten Kreis des Kronprinzen hat internationalen Ermittlern zufolge den Mord an Jamal Khashoggi in Auftrag gegeben. 3 Jahre ist es her, dass der saudische Journalist in der Botschaft seines Landes in Istanbul getötet wurde. All das scheint rund ums Stadion in Newcastle keine Rolle zu spielen. Menschenrechtsorganisationen sehen den Kauf des britischen Traditionsclubs als Teil einer Imagekampagne. 1 Kilometer entfernt vom Stadion, in der Innenstadt von Newcastle, ist Glenn Jameson gerade auf einem Spaziergang. Auch er, Anfang 30, ist Fan von Newcastle United.
As a team that I love.
Ich liebe das Team. Es macht mich traurig, dass das Geld aus so einer problematischen Quelle kommt, vor allem was den ethischen Umgang mit Menschen betrifft, im Land selbst und außerhalb.
Glenn Jameson nennt als Beispiele die Ermordung von Jamal Khashoggi und die Ungleichbehandlung von Frauen sowie der LGBTQ-Community.
Ich werde jetzt nicht aufhören, den Club zu unterstützen. Ich war schon als Kind Fan. Ich werde den Erfolg, den das Geld mit sich bringt, genießen. Aber es wird eine gewisse Traurigkeit mit sich bringen. Es sind gemischte Gefühle.
Gemischte Gefühle hat wohl auch der Rest der Premier League angesichts des möglichen neuen Konkurrenten. Es ist schwer abzusehen, wie schnell der Erfolg von Newcastle kommt und welche Veränderungen die saudische Investition noch so mit sich bringt. Eines steht aber fest. Bis das Transferfenster im Januar öffnet, werden die Fans noch auf Neuzugänge warten müssen.
Gestern übrigens holte Newcastle ein 1:1 in Brighton. Das ist immerhin der 2. Punkt seit der Übernahme im Oktober. Ausführliche Hintergründe dazu gibt es heute Abend im WDR-Fernsehen in der Sendung Sport Insight ab 22.45 Uhr. Wichtige Sendung für gut recherchierten Sportjournalismus. Nikolaus ist GroKo aus. Bis Anfang Dezember soll die neue Ampelkoalition im Bund stehen, auch wenn am Zeitplan noch einige Fragezeichen austreten. Das Ziel, eine neue Regierung zu bauen, bleibt natürlich. Was hieße das aber für den Sport? Darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes Herber diskutiert. Er ist Geschäftsführer von Athleten Deutschland und macht sich stark für einen erneuerten Spitzensport in Deutschland. Ich wollte von ihm wissen, welche Hoffnung und Erwartung er an die neue Regierung hat.
Ja, generell wünsche ich mir natürlich, dass eine neue Bundesregierung dem Spitzensport ja auch weiterhin hohe Bedeutung beimisst und Athletinnen und Athleten ausreichend fördert und sicherstellt, dass sie in Trainingslager gehen können, sicherstellen, dass sie gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer haben und ja insgesamt ihre Umfeldbedingungen einfach stimmen. Und ein zweiter großer Wunsch ist, dass sich die neue Bundesregierung intensiv mit dem Schutz von Gewalt und Missbrauch im Spitzensport und auch im Breitensport befasst. Athleten Deutschland selbst, wir haben uns dieses Jahr sehr intensiv für dieses Thema eingesetzt. Wir haben ein Zentrum für Self-Sport in die sportpolitische Debatte gebracht. Und wenn sich die neue Bundesregierung dafür entschließen würde, ein solches unabhängiges Zentrum für Self-Sport, von dem wir glauben, dass es einen wirklich großen Beitrag zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch setzen könnte, wenn sich die Regierung dafür entschließen würde, das wäre super.
Wo sehen Sie aber aktuell im deutschen Spitzensport, ganz konkret gefragt, die dringendsten Probleme und den nötigsten Handlungsbedarf?
Ja, was wir sehen ist, dass den Athletinnen und Athleten einfach ein sehr hohes Maß an Professionalität abverlangt wird. Und wir haben schon oft das Gefühl, dass ihnen diese Professionalität in ihrem Umfeld nicht immer wieder gespiegelt wird.
Also von Verbandsseite aus?
Von Verbandsseite aus, genau. Also ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Da sind auch Verbände unterschiedlich. Aber ich glaube schon, wenn wir erwarten, dass Athletinnen und Athleten Weltbestleistungen erbringen, dann müssen wir das auch in ihrem ganzen Umfeld gewährleisten. Und das betrifft eben die Umfeldbedingungen ihrer Gänze. Das sind die Trainingsbedingungen, das ist die Sportpsychologie, das sind Trainerinnen und Trainer. Und ich glaube, dass wir da einfach noch einen Sprung nach vorne machen müssen.
Wenn wir mal auf das Verhältnis von Sport und Politik gucken, Innenministerium, DOSB, das sind ja die beiden großen Partner, die da miteinander diskutiert haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das war nicht immer das Beste, das Verhältnis. Am Ende gab es aber doch eine ganze Menge mehr Geld auch für den Spitzensport in Deutschland in den letzten Jahren. Wie muss sich das Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren verbessern, dieses Verhältnis? Wie stellen Sie sich da die Zusammenarbeit vor zwischen Politik und Sport?
Ja, ich wünsche mir vor allem, dass in diesem Verhältnis einfach wieder mehr Vertrauen ist. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, als selbstbeteiligter Akteur, dass man sich doch beargwöhnt, bei vielen Themen vielleicht auch nicht so ganz über den Weg traut. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass jetzt diese Phase als auch ein neuer Auftakt für ein neues Arbeitsverhältnis begriffen wird, dass sich Politik, Sport, Athleten gemeinsam Themen vornehmen für die neue Legislatur, sich zusammensetzen, sich überlegen, wie können wir diese Themen am sinnvollsten umsetzen und wer übernimmt welche Aufgabe dabei.
Mit welchen Ideen, mit welchen Perspektiven gehen Sie denn in so eine Verhandlung über die nächsten Jahre, über die Ziele, was Sie erreichen wollen?
Für uns ist es überhaupt erstmal wichtig, dass wir, glaube ich, nochmal richtig über die Ziele sprechen, warum wir den Spitzensport in Deutschland überhaupt fördern. Und das geschieht ja im Moment aus dem Grund, weil man sich eine gute internationale Repräsentanz von Deutschland wünscht. Und das drückt sich dann in der Folge aus. Das heißt, wir messen vieles, was wir tun im Spitzensport, an Medaillen. Und sicherlich ist das ein Teil. Erfolge sind wichtig. Ich würde es aber gerne noch ein bisschen weiter fassen und gemeinsam mit den anderen Akteuren überlegen, was wollen wir denn noch? Also wir wollen ja vor allem auch Menschen begeistern. Wir wollen sie in Bewegung versetzen. Wir wollen tolle Vorbilder schaffen.
Schaffen das nicht auch Medaillen? Also Medaillenmomente sind doch sehr inspirierende Momente eigentlich, oder?
Absolut. Medaillenmomente sind sehr inspirierende Momente und die sind auch wichtig. Und ich will auch überhaupt nicht sagen, dass der sportliche Erfolg nicht wichtig ist. Ich habe allerdings das Gefühl, die Athletinnen und Athleten, unsere Mitglieder, mit denen ich spreche, die sind intrinsisch genug motiviert. Die brauchen nicht noch mehr Druck, der im System ist und der von vielleicht auch von Trainerinnen und Trainern weitergereicht wird, weil die einfach nur einen Einjahresvertrag haben und auch an den Medaillen und an dem Erfolg gemessen werden.
Welche Rolle würde bei so einem Gespräch über die Ziele des Spitzensports in den nächsten Jahren auch der DOSB spielen? Der Dachverband steckt ja selbst in einer Führungskrise und in einem Umbruch. Ist das jetzt die Chance, den Sport in Deutschland ganz grundsätzlich neu zu ordnen, wenn sich politisch was tut und auch im Sport da neue Personen in die Spitze kommen?
Ja, ich denke schon, dass jetzt eine gute Phase dafür ist, vieles nochmal auf den Prüfstand zu stellen, eben weil der Umbruch im DOSB stattfindet, weil sich eine neue Regierung formiert und auch in der Sportausschuss, neue Sportpolitikerinnen und Sportpolitiker zum Zuge kommen. Ja, es ist definitiv eine gute Zeit dafür, das alles nochmal zu prüfen. Und ich hoffe mir schon, dass wir da auch einige Veränderungen sehen werden.
Auf den Prüfstand gestellt könnte ja möglicherweise auch die Verankerung des Sports im Innenministerium werden. Es gibt ja auch Überlegungen, dass man möglicherweise einen Staatssekretär im Kanzleramt einrichtet, so wie man das von Andrea Mills in Nordrhein-Westfalen beispielsweise kennt. Wäre das etwas, was den Sport auch zielgerichtet Ihrer Meinung nach vorne bringen würde?
Ich bin ehrlich gesagt unsicher, ob so eine Verankerung im Kanzleramt dann auch den erwarteten Ertrag bringen würde. Ich glaube, es liegt schon einfach auch an den handelnden Personen, dass sie einfach gut zusammenarbeiten, dass sie begeistert sind für den Sport. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es dann einen Unterschied macht, ob diese Menschen im BMI arbeiten oder im Kanzleramt.
Bei der letzten Bundestagswahl vor 4 Jahren, da existierte Athleten Deutschland ja noch gar nicht. Jetzt sind sie etabliert, sitzen mit an den Tischen, bekommen ihr eigenes Geld auch vom Staat. Haben jetzt die Athleten den Platz gefunden, den sie ihrer Meinung nach auch verdienen?
Athleten Deutschland hat auf jeden Fall einen Riesensprung gemacht. Also wir sind seit 2017 gegründet worden mit 45 Mitgliedern. Jetzt stehen wir bei 1400. Und ich glaube auch gerade in den letzten Monaten haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch selber Vorschläge einzubringen, selber konstruktiv Sportpolitik mitzugestalten und nicht nur den Finger zu heben und Probleme zu benennen. Und sicherlich ist unser Anspruch, das auch weiterhin zu tun, noch stärker in so eine Rolle mit hineinzuwachsen. Und wir haben auf jeden Fall viel vor.
Aber sich sozusagen einen Platz zu ergattern in diesen Gesprächen ist das eine. Jetzt aber diesen Platz zu behaupten und sich auch mit Vorschlägen einzubringen und den Sport weiterzuentwickeln, ist ja nochmal eine andere Verantwortung. Wie sehen Sie die Rolle von Athleten Deutschland und Ihr eigenes Verständnis? Müssen Sie sich da jetzt auch ein bisschen diesen veränderten Gegebenheiten anpassen, dass Sie jetzt so etabliert sind schon?
Ja, natürlich ist es für uns schon eine Herausforderung. Es gibt Teile auch der Organisation, in der wir uns immer noch im Aufbau befinden. Aber sicherlich ist da auch eine gestiegene Erwartungshaltung da. Aber ich glaube, solange wir seriös arbeiten, solange wir mit allen Parteien offen und ehrlich umgehen, sehe ich da eigentlich kein Problem und dass wir da eine große Umstellung bräuchten.
Sagt Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Eine noch längere Version dieses Gesprächs finden Sie online auf deutschlandfunk.de/sport. Da sprechen wir auch über finanzielle Ausstattung und um eine mögliche Auslagerung des Spitzensports in eine GmbH. Köln gegen Union ist übrigens zu Ende. 2:2 modest glich kurz vor dem Abpfiff aus. Gleich der Spielbericht über uns. Sport am Sonntag im Deutschlandfunk in Düsseldorf stehen heute gleich zwei Länderspiele auf dem Programm am sogenannten Tag des Handballs. Daniel Neuhaus hat diese Spiele verfolgt, ist noch in der Halle in Düsseldorf. Herr Neuhaus, bis vor wenigen Minuten spielten ja die Frauen gegen Russland. Was haben Sie für ein Spiel gesehen?
Ein Wahnsinnsspiel, einen echten Krimi und einen mit einem Happy End für die deutschen Handballfrauen. Zum ersten Mal seit 8 Jahren konnten sie die russische Mannschaft schlagen. Am Ende 28:27, denkbar knapp, nachdem sie über weite Strecken der Partie zurückgelegen hatten. 3 Sekunden vor dem Ende der Siegtreffer. Der Rest war Jubel hier in der Düsseldorfer Arena und das völlig verdient.
Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch etwas Selbstbewusstsein für die WM in Spanien, die ja schon in ein paar Wochen beginnt.
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch Rückenwind für den Bundestrainer Henk Rohner, der eine Ansage bekommen hat vom DHB, von seinem Verband. An die Weltspitze ran will die deutsche Mannschaft oder soll die deutsche Mannschaft rücken. Und das ist natürlich eine große Aufgabe. Heute ist dieses Ziel, für dieses Spiel zumindest, in dem es ja außer ums Testen um nichts ging, erreicht worden. Ich bin gespannt, ob sie diesen Rückenwind dann tatsächlich mitnehmen, auch nach Spanien ins Turnier dann im Dezember.
Am Nachmittag haben ja schon die Männer verloren, 30:32 gegen Portugal. Warum ärgert das den Bundestrainer Alfred Gisler? Sondern aber gar nicht so sehr.
Also er ärgert sich natürlich immer über Fehler, das wird auch nicht mehr ändern, glaube ich, aber er hat direkt einschränkend gesagt, hier sind so viele Neulinge dabei, viele Junge noch dazu, die sind überhaupt nicht eingespielt, was soll ich mich da aufregen über Abspielfehler, Abstimmungsprobleme, die dann zu einfachen Gegentreffern geführt haben für die Portugiesen, alles mit einkalkuliert, er wollte sie alle mal sehen heute und auch im vergangenen Länderspiel am Freitag, ebenfalls gegen Portugal in Luxemburg, um zu wissen, wen kann ich einsetzen, auf wen kann ich bauen, wenn die etwas etablierteren, wie zum Beispiel Patrick Wiencheck, der Abwehrchef, zurückkommen dann, wenn es in die endgültige Vorbereitung für die EM geht. Und deshalb war das einfach ein wichtiger Test und da muss man dann auch mal eine Niederlage mit einkalkulieren.
Anfang des Jahres ja dann die nächste Europameisterschaft. Die letzten Turniere verliefen aus deutscher Sicht nicht so wirklich erfolgreich, die WM, auch Olympia. Gibt es trotzdem Gründe, optimistisch zu sein für das nächste Turnier dann im Januar?
Ja, wenn man nicht zu viel erwartet, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass die deutsche Mannschaft am Ende eine Medaille holen wird, aber sie hat eine relativ leichte Vorrunde erwischt, unter anderem gegen Österreich und Weißrussland. Da kann man sich dann einspielen, noch auf Wettkampfniveau und dann in die Hauptrunde starten und vielleicht wird es dann wirklich was mit dem Halbfinale. Ich glaube, das große Plus dieser Mannschaft kann die Unbekümmertheit sein. Von ihr erwartet niemand den EM-Titel und deshalb kann sie relativ befreit aufspielen. Und die ich hier heute gesehen habe, die haben alle richtig Bock auf Handball. Die machen sich keinen Kopf, die spielen einfach. Und auch wenn es heute keinen Sieg gegeben hat, macht das doch Hoffnung auf ein gutes Turnier.
Danke an Daniel Neuhaus für diese Einschätzung und Eindrücke vom Tag des Handballs in Düsseldorf und den beiden Länderspielen. Und damit, wie versprochen, zurück zum Fußball, denn in Köln ist die Partie ja abgepfiffen. 2:2 gegen Union Berlin. Holger Dahl hat den Spielbericht.
Ein hochemotionales Fußballspiel hat am Ende keinen Sieger. 2:2 unentschieden zwischen den beiden ersten FCs in der Liga. 1. FC Köln gegen den 1. FC Union Berlin. Modest mit dem 1:0 in der 7. Spielminute. Keine 120 Sekunden später ausgeglichen durch Julian Riasson in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Grischa Prümmel mit dem 2:1 Führungstreffer für Union Berlin. Und als der 1. FC Köln am Ende alles nach vorne warf, traf wieder Anthony Modest zum 2:2 Ausgleich. Es war sein 8. Saisontor Köln insgesamt mit mehr Spielanteilen, aber eben am Ende nur mit einem Punkt. 2:2 Köln gegen Berlin.
Wussten Sie eigentlich, dass aktuell ein Sportereignis läuft, das in vielen Ländern das Ereignis überhaupt ist? Die Rede ist von der Cricket-Weltmeisterschaft. Die findet aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman statt. Cricket ist vor allem im ehemaligen Commonwealth absoluter Nationalsport in vielen Ländern dort. Hierzulande nimmt man dagegen kaum bis gar nicht Notiz von der Weltmeisterschaft. Raphael Späth berichtet aber, dass diese WM vor allem eins ist: hochpolitisch.
Absolutely plumb. First blood, Pakistan. What a beauty. Full and strong. Indien gegen Pakistan. Das wohl konfliktgeladenste Duell bei jeder Cricket-Weltmeisterschaft.
Wenn Indien gegen Pakistan spielt, dann bist du nicht nur Sportler, sondern du kämpfst auch eine Schlacht. In diesem Fall eine Schlacht mit Schläger und Ball, anstatt mit Gewehren und Raketen.
Mihir Bose hat viel über den Einfluss von Cricket in Indien geforscht. Cricket gilt in Indien auch heute noch als Nationalsport. Nicht zuletzt, weil das indische Team in den letzten Jahren das Nonplusultra des Sports darstellt. Umso bedeutender war die Niederlage bei der diesjährigen T20-Weltmeisterschaft gegen Pakistan. Es war die erste Niederlage einer indischen Nationalmannschaft überhaupt gegen den benachbarten Erzrivalen in diesem Cricket-Format bei Weltmeisterschaften. Der Aufschrei im Heimatland dementsprechend groß.
Jedes Mal, wenn Indien verliert, kommt in der Bevölkerung das Gefühl auf, dass es diesen Spielern doch nur ums Geld geht. Es ist ihnen egal, für Indien zu gewinnen,
erzählt Mihir Bose.
And when you get beaten by Pakistan, such a great rival.
Und wenn man dann auch noch von Pakistan, dem Erzrivalen, geschlagen wird, haben die Leute das Gefühl, dass da noch mehr dahinter stecken muss. Dass sie den Ruf des Landes aufs Spiel gesetzt und die Flagge nicht würdig repräsentiert haben.
Vor allem die muslimische Minderheit in Indien bekommt das bei Cricketspielen gegen den Nachbarn aus Pakistan zu spüren.
Wenn Indien gegen Pakistan spielt, all Muslims are on trial.
Wenn Indien gegen Pakistan spielt, stehen alle Muslime in Indien auf dem Prüfstand. Wollen sie wirklich, dass Indien gewinnt? Oder sind sie in Wahrheit für die anderen Muslime in Pakistan? Ihr Patriotismus wird hinterfragt. Und deshalb ist es sehr schwierig für die Muslime in Indien.
Nach der Niederlage gegen Pakistan gab es in Indien Übergriffe auf einige muslimische Studenten. Auch Indiens einziger muslimischer Nationalspieler, Mohammed Shami, wurde in den sozialen Netzwerken aufs Übelste beleidigt.
Jemanden aufgrund seiner Religion zu diskriminieren, ist für mich die erbärmlichste Sache, die ein Mensch tun kann.
Verteidigt Indiens Kapitän Virat Kohli seinen Mitspieler auf einer Pressekonferenz.
Menschen lassen ihren Frust raus, weil sie nicht verstehen, dass Mohammad Shami einer der Hauptgründe für viele Sieger unserer Mannschaft in den letzten Jahren war. Und wenn Menschen das und seine Leidenschaft und seinen Einsatz für dieses Land einfach übersehen können, dann will ich diesen Menschen nicht einmal eine Minute meiner Lebenszeit an Aufmerksamkeit schenken. Und das geht Shami und dem Rest der Mannschaft genauso.
Wie vereint das indische Team gegen Diskriminierung steht, zeigt sich in diesen Tagen auch immer vor Spielbeginn. Alle Spieler und Betreuer knien aus Solidarität mit der Black Lives Matter-Bewegung. Eine Geste, der sich bei dieser Weltmeisterschaft fast alle Mannschaften einheitlich anschließen. Ausnahme die südafrikanische Mannschaft beim Eröffnungsspiel gegen Australien. Einige der weißen südafrikanischen Spieler verweigern den Kniefall und bleiben stehen. Ein verheerendes Bild, findet Lawson Naidu, der Vorstandsvorsitzende des südafrikanischen Cricketverbandes, im südafrikanischen Fernsehen.
Taking the knee has become
Der Knieprotest ist inzwischen zu einer weltweit anerkannten Geste gegen Rassismus geworden. Und wir glauben, dass gerade Südafrika in dieser Sache eine führende Rolle auf der Welt einnehmen und sich hinknien sollte.
Deshalb verordnet der Verband für die restlichen Spiele dieser Weltmeisterschaft eine Hinkniepflicht vor dem Spiel. Wer nicht kniet, spielt nicht. Eine Anordnung, die in der Heimat für viel Kritik sorgt. Und dazu führt, dass Quinton de Kock, einer der einflussreichsten Cricketspieler der Welt und der Star der südafrikanischen Mannschaft, beim nächsten Spiel gegen die Westindischen Inseln nicht im Kader steht.
Das war auf jeden Fall ein Wendepunkt im Cricketsport,
erklärt der südafrikanische Journalist Peter Du Toit. Cricket war in Südafrika nach dem Ende der Apartheid von der Politik eigentlich zum Aushängeschild der nationalen Einheit auserkoren worden. Eine Rolle, die der Sport in den letzten Jahren verloren hat, auch aufgrund des dysfunktionalen und skandalbehafteten Verbandes.
Sie haben es eindeutig nicht geschafft, eine Atmosphäre zu kreieren, in der Debatten über die rassistische Cricket-Vergangenheit und die Black Lives Matter-Bewegung stattgefunden haben. Zumindest nicht bis zu dem Punkt, an dem sich Spieler wohlfühlen, ihre Meinung zu sagen und wohl überlegte Entscheidungen zu treffen.
Immerhin. Nach einem ausführlichen Gespräch zwischen Mannschaft und Verbandsoffiziellen entschuldigt sich Quinton de Kock für sein Verhalten und kniet bei den restlichen Spielen mit dem Rest der Mannschaft. Aus sportlicher Sicht verpassen die Südafrikaner trotz eines Sieges gegen den Favoriten aus England den Einzug ins Halbfinale und scheiden als Gruppendritter aus. Ein weiterer Dämpfer für die Popularität des Cricketsports in Südafrika.
Berichtet Raphael Späth. Im russischen Kasan sind die Kurzbahn-Schwimm-Europameisterschaften heute zu Ende gegangen. Lars Becker fasst den letzten Tag und die gesamte Woche zusammen.
Florian Welbrock hat seinen zweiten EM-Titel auf der Kurzbahn nur knapp verpasst. Nach seinem Goldtriumph über 1500 Meter Freistil musste sich der Olympiasieger zum Abschluss der Wettbewerbe von Kasan über 800 Meter seinem Dauerrivalen Gregorio Paltrinieri aus Italien um ganze 500stel Sekunden geschlagen geben. Paltrinieri schwamm Europa, Welbrock deutschen Rekord. Bronze holte, wie schon über die lange Freistilstrecke, erneut Sven Schwarz. Der 19-Jährige verbesserte dabei seinen eigenen Junioren-Weltrekord. Und auch Isabel Gose gewann ihre zweite EM-Bronzemedaille. Nach Platz 3 über 800 Meter schlug sie über 400 Meter ebenfalls als Dritte an. Nur 30 Minuten zuvor hatte Gose über 200 Meter Freistil Rang 8 belegt. Eigentlich wollte die 19-Jährige das 200 Meter Finale absagen, um Kraft zu sparen für die aussichtsreichere doppelte Distanz, entschied sich dann aber doch für die Herausforderung Doppelstart. Dank Welbrock, Schwarz und Gose holt der DSV in Kasan insgesamt 6 Medaillen. Gold, Silber und 4x Bronze.
In vielen Sportarten ist es kaum zu übersehen. Dünne Sportlerinnen und Sportler prägen das Bild, kein Gramm Fett zu viel, jeder Muskel zu sehen. Doch die scheinbare Traumfigur kann einen auch in das sogenannte Red-S-Syndrom treiben. Ein Krankheitsbild, dessen Folgen dramatisch sein können und das unter Sportlern weiter verbreitet sein könnte als bisher bekannt. Das zeigen Recherchen der ARD-Doping-Redaktion. Lea Löffler.
Je dünner und athletischer, desto besser. Die weltweit im Sport geltende Erfolgsformel ist tückisch, denn dauerhaft zu wenig Energie zu haben, kann krank machen.
Ich hatte 3 Ermüdungsbrüche innerhalb von einem Jahr und dann kamen noch weitere Sachen dazu. Also ich hatte eine Blutarmut, einen Eisenmangel, was sich niemand erklären konnte.
Erzählt Profi-Triathletin Lea-Sophie Keim. Sie litt am Red-S-Syndrom, dem relativen Energiedefizit im Sport. Sie hatte grundsätzlich zu viel trainiert und im Verhältnis zu wenig gegessen, ohne es zu bemerken. Das Syndrom besteht aus verschiedenen Symptomen, was eine Diagnose erschwert. Typische Anzeichen für ein Red-S sind Essstörungen, erhöhte Anfälligkeit für Verletzungen und Infekte, verminderte Ausdauerleistung, eine ausbleibende Periode und Depression. Red-S-Forscher Carsten Köhler von der TU München sagt zu der Verbreitung des Syndroms:
Generell werden Zahlen geschätzt zwischen 20% und 30%, die ich für realistisch halte, und bis zu 60% in Risikosportarten.
Besonders Ausdauersportarten, in denen der Energieumsatz sehr hoch ist, bergen das Risiko für Sportler an Red-S zu erkranken, darunter Laufen und Triathlon. Auch Athleten in Sportarten mit Gewichtsklassen wie Rudern und Boxen gelten als gefährdet. Doch Ärzte und Trainer wissen häufig nichts von dem Syndrom. Schlimmer noch, manche Trainer würden Athleten unter Druck setzen, damit diese immer dünner werden. Der ständige Optimierungswahn kann Sportler in ein Red-S drängen. Bestärkt auch durch die sozialen Medien folgte Triathletin Lea-Sophie Keim falschen Vorbildern.
Das generelle System, wie es halt eben gelebt wird und was einem vorgegeben wird, du musst schlank und dünn sein und drahtig aussehen, dann bist du erfolgreich und austrainiert und fit und dann ist man leistungsfähig.
Professor Köhler warnt, das Syndrom zu unterschätzen.
Also wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen, und zwar systematisch, dann wird es immer wieder Athletinnen und Athleten geben, die durch das Raster fallen, die eben entweder chronisch verletzt sind und ihre Leistungsfähigkeit nicht abrufen können, die im Zweifelsfall dann auch ihre Karriere beenden müssen.
Das Internationale Olympische Komitee hat Red-S bereits 2014 definieren lassen. Weitergehende Aufklärungsarbeit fand offensichtlich nicht statt. Sportler werden mit ihren Problemen noch immer zu oft allein gelassen.
Die Tage des Reitens sind gezählt im modernen Fünfkampf. Nach dem Skandal und den Tierquälerei-Vorwürfen bei den Sommerspielen von Tokio soll Reiten ersetzt werden. Was aber dann folgt, das steht noch nicht fest. Im Interview mit der ARD Sportschau sagte Weltverbandspräsident Klaus Schormann aber, wie zunächst gemeldet, Radsport werde es nicht.
Es muss etwas sein, was dynamisch in die anderen Disziplinen hineinpasst. Und da ist jetzt für alle Stakeholder für die nächsten Monate ein Brainstorming. Und dann müssen wir 2022 das ausprobieren, das ein oder andere, damit wir auf dem Kongress in Antigua Ende November 2022 den Beschluss fassen können, das und das gilt ab 2023 schon mit in Vorbereitung der jungen Athleten, die sich Richtung 28 vorbereiten wollen.
Die Wintersportsaison beginnt so langsam jetzt auch Anfang November und es ist nicht nur der zweite Corona-Winter, sondern es geht auch um klimabedingte Veränderungen, die sich immer stärker bemerkbar machten. Wie geht der Weltskiverband damit um und auch der neue Präsident Johann Eliasch, der seit 4 Monaten im Amt ist? Jessica Sturmberg hat sich diese Frage einmal ganz genau angeschaut.
We must improve our formats and content.
our governance, the commercialization of our rights.
Den Weltskiverband auf Wachstum trimmen, attraktiver werden für ein jüngeres Publikum, mehr Menschen anziehen, Zugang bekommen zu den lukrativen Märkten. Höhere Einnahmen erzielen beim Verkauf von Fernsehrechten, mehr Sponsoren, jedes Jahr einen neuen Veranstaltungsort für Weltcuprennen auf mehr Kontinenten dazu gewinnen.
It'd be great to see a new nation hosting a World Cup event every year.
Die klaren Botschaften vom britisch-schwedischen Unternehmer Johan Eliasch bei seiner Bewerbung.
FIS is more than just alpine racing in Central Europe.
Der Weltverband FIS sei mehr als alpine Skirennen in Zentraleuropa. Zugleich brachte Johan Eliasch seine Expertise im Klimaschutz als Berater der britischen Regierung ein, nannte Projekte zum Erhalt des Regenwaldes. Doch wie bringt er beide Ziele, Wachstum und Klimaschutz, zusammen? Bisher hat er dazu noch nicht viele Antworten gegeben. Beim Weltcup-Auftakt in Sölden gab er seine erste Pressekonferenz im Amt. Damit gab er auch einen ersten Eindruck ab. Der war im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem im Juli verstorbenen Schweizer Gianfranco Casper, atmosphärisch schon ein ganz anderer, erzählt SZ-Journalist und langjähriger Kenner Johannes Knut.
Es war schon ein bisschen merkwürdig und doch hatte so eine gewisse Kühle, wenn da jemand auf die Bühne schreitet und von einem Computer abliest, in ein Forum hinein von Reportern und vor Fernsehkameras. Das hatte doch etwas, sehr förmliches, und den Eindruck in der Fragerunde, sage ich mal, da ist das Eis jetzt nicht wirklich merklich geschmolzen.
Geschmolzen sind dagegen die Gletscher. Dramatisch. Und daher drängen inzwischen vor allem die Jüngeren in der Skiszene darauf, den Sport nachhaltiger aufzustellen. Felix Neureuther hat sich dazu ein paar Mal inzwischen geäußert. Nach der Wahl von Eliasch zeigte er sich sehr optimistisch, dass der neue Präsident das Thema anpackt. Mit den ersten konkreten Äußerungen von Johan Eliasch klingt das schon nicht mehr so zuversichtlich.
Wir müssen versuchen, dass wir die Gletscher so gut schonen, wie es nur geht. Und da ist es für mich nicht mehr zeitgemäß, im Juli, August oder auch im September auf dem Gletscher Ski zu fahren. Und den Saisonauftakt, dann hast du den halt nicht Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden, sondern dann hast du ihn halt Mitte November.
Aber nach einer Verlegung in den November sieht es eher nicht aus. Johan Eliasch hat in Sölden der Presse erklärt, dass er in zeitlicher Nähe zwei weitere Weltcup-Auftaktrennen in der Schweiz und Italien plant. Und noch einen weiteren Ausblick gibt Eliasch, wie er sich klimafreundlichere Rennen etwa in Dubai vorstellen könnte.
So whatever we do here,
wenn wir über neue Projekte sprechen, sollte es uns immer um umweltfreundliche Events gehen. Indoor-Ski-Events zum Beispiel könnten durchaus Potenzial haben, vor allem über den Sommer hinweg. Es ist etwas, das noch genauer analysiert werden muss, aber ausschließen will ich sie nicht.
Eine Vorstellung, die Neureuther abwegig findet.
Wo ist denn der Skisport zu Hause? Das ist einfach mal in den Bergen, und ich finde, da gehört er auch hin.
Selbst wenn durch Kompensationszahlungen für Regenwaldprojekte die Klimabilanz besser wird oder durch die versprochenen Trainingsmöglichkeiten für Teams aus allen Nationen in der Schweiz Reisen in ferner Trainingsgebiete entfallen, so klingt das noch nicht danach, dass das alles schon durchgerechnet ist. Und es klingt auch nicht nach einem grundsätzlich tiefgreifenden Wandel, mit dem Eliasch verbunden wird, den ihm auch die Konkurrentin um das Amt und langjährige Generalsekretärin der FIS, Sarah Lewis, zuschreibt.
Er hat sehr, sehr gute Erfahrung und Know-how, und das ist dann sehr wichtig für den Skisport.
Sarah Lewis ist überzeugt, dass die Winterspiele in Peking ein Vorbild für Nachhaltigkeit sein werden. Für die Skifunktionäre steht zudem die Perspektive, 300 Millionen Menschen in China in den Schnee zu bringen. Im chinesischen Fernsehen erklärte Johan Eliasch, welche großartige Möglichkeit das für den Skisport bedeute. Ist das der Nachhaltigkeitsreformer Johan Eliasch oder doch noch eher der Unternehmer, der die Skimarke HET wieder nach vorne brachte und in Kennzahlen von Maximierung und Ertragssteigerungen denkt? Und welche Versprechungen musste er möglicherweise machen, um genügend Stimmen für seine Wahl zu bekommen? Sportjournalist Johannes Knut.
Wenn immer nur Menschen in diesem System emporkommen, wie sollen die dann nachhaltig das System ändern, das sie ja an diese Spitze gespült hat? Selbst ein Johan Eliasch hat ja viele Allianzen schmieden müssen, auch mit Verbandspräsidenten oder auch Nationalverbänden, die eigentlich jemand ganz anderen erstmal unterstützen wollten, und die hat er dann irgendwie überzeugen müssen.
Die Mehrheitsverhältnisse könnten sich nach der Vorstellung von Johan Eliasch in Zukunft ändern. In seinem Bewerbungsvideo wollte er allen Mitgliedsverbänden das gleiche Stimmrecht zuteilen, was in der FIS derzeit nicht der Fall ist. Was Johan Eliasch schon angestoßen hat, ist eine Begrenzung der Amtszeit auf 12 Jahre und mehr Frauen in den Gremien.
berichtet Jessica Sturmberg. Mehr dazu natürlich wie immer auf deutschlandfunk.de/sport und in der DLF Audiothek. Sport am Sonntag, zurück zum Fußball, aber zu den Amateuren erst einmal. 2017 gründete Engelbert Kupka, der damalige Präsident von Unterhaching, die Initiative Rettet die Amateure. Jetzt diskutierten viele Amateurvertreter aus dem ganzen Land unter dem Titel Ein Abend für den Fußball auch über die Zukunft, auch im DFB. Thomas Wheeler war für uns dabei und hat auch mit Gerd Thomas gesprochen, dem Vorsitzenden des FC Internationale Berlin.
Man hat gemerkt, dass die Herausforderungen im Amateurfußball unglaublich vielfältig sind. Es geht von der klassischen Jugendarbeit los, die von vielen Leuten wirklich inzwischen als Sozialarbeit empfunden wird, über mangelnde Unterstützung aus den Kommunen und aus der Politik. Aber ein ganz, ganz wesentlicher Punkt war wirklich auch die Kritik an den Funktionären des DFB, von denen man dann doch weitgehend den Eindruck hatte, dass sie sich nur mit sich selbst beschäftigen.
Geleitet wurden die Runden von Gerd Thomas, Michael Franke von der FT Gern München und von Ute Groth, Vorsitzende der DJK TUSA 06 Düsseldorf. Sie möchte beim DFB-Bundestag im März kommenden Jahres erneut für das Präsidentenamt kandidieren. Bereits 2019 wollte sich Ute Groth zur Präsidentin wählen lassen, wurde aber zur Kandidatur nicht zugelassen. Danach befasste sich Professor Harald Lange von der Universität Würzburg mit der Frage, wie es aktuell um den Amateurfußball steht. Aus seiner Sicht können die Amateure sich nur selbst retten. Sie müssten klären, was genau gerettet werden soll und womit. Gerd Thomas fand zwei Aspekte in diesem Vortrag besonders interessant.
Das eine war, dass er nochmal darauf verwiesen hat, dass diese klassische Top-Down-Mentalität, die in den Fußballverbänden sowohl auf Bundesebene beim DFB als aber auch in den Landesverbänden vorherrscht, einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das zweite, was ich sehr spannend fand, dass er diese zentralistische Struktur, dass alles immer nur über den DFB laufen muss, in Frage gestellt hat. Ich fand sehr bemerkenswert diesen Satz, wenn sich die Leute dann in der neuen DFB Akademie irren in ihrer Strategie, dann irrt sich der gesamte deutsche Fußball und das wäre eine ganz, ganz große Gefahr.
In einer weiteren Runde tauschten sich die Teilnehmenden dann über den Amateurverein der Zukunft aus.
Also es wurde klar, dass die Herausforderungen immens sind. Das eine war, dass viele sagen, das Ehrenamt können wir nicht mehr so aufrechthalten, wie es in den 80er oder 90er Jahren war. Da müssen wir uns weiterentwickeln, unter anderem, indem wir durch Hauptamtliche unterstützen. Und das zweite war, dass viele Leute gefordert haben, dass wenn der DFB es nicht schafft, sich wirklich als Vertretung der Amateurvereine aufzustellen, und daran gab es erhebliche Zweifel, dass dann Parallelstrukturen entstehen werden und auch entstehen müssen.
Nun werden die Gastgeber dieses Abends die Ergebnisse auswerten. Eventuell gibt es eine weitere Veranstaltung der Initiative Rettet die Amateure noch vor dem DFB-Bundestag im März 2022.
Davor erst einmal kommen wir jetzt zurück auf den Platz und in die zweite Fußball-Bundesliga. Da hält die Negativserie von Schalke 04 weiter an. Jan Wochner über die Heimniederlage heute.
Das 2:4 gegen Darmstadt war die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. Trainer Dimitrios Gramotzis steht in der Kritik, bekommt von der sportlichen Führung der Schalke aber nach wie vor Rückendeckung, trotz der schwachen Leistung auch gegen Darmstadt. Selbst die frühe Führung nach Darmstädter Eigentor gab Schalke wenig Auftrieb. Darmstadt spielte strukturierter, drehte die Partie noch vor der Pause und hatte in Doppeltorschütze Philipp Tietz den Matchwinner in seinen Reihen. In der Tabelle ist Darmstadt durch den Sieg sogar an Schalke auf Rang 4 vorbeigezogen. Für die Hessen war es der vierte Sieg aus den letzten 5 Spielen.
Kellerkind Aue gewinnt außerdem 2:0 gegen Heidenheim. St. Pauli gegen Sandhausen wurde wegen vieler Corona-Fälle im Sandhäuser-Team abgesagt. Am Donnerstag wird Joachim Löw noch einmal offiziell verabschiedet. Im Sommer war ja seine Zeit als Bundestrainer zu Ende gegangen mit dem Achtelfinal aus bei der EM. Roland Eitel ist PR-Berater und Manager und kennt ihn schon lange. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung gesprochen und noch einmal Bilanz gezogen. Meine Frage an ihn. Novemberabend, Wolfsburg, WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Große Bühne sieht anders aus, oder?
Kann ich jetzt relativ schlecht widersprechen. Also auch ich denke, dass es jetzt nicht die ganz große Bühne des internationalen Fußballs ist für einen Trainer, der immerhin Weltmeister wurde.
Lassen Sie uns mal zurückblicken auf seine Zeit beim DFB. Ja. Seit 2004 war er dabei, 2 Jahre erst als Co. von Jürgen Klinsmann, dann seit 2006 als Bundestrainer. Es wird ja immer auch der Vergleich zur Amtszeit von Angela Merkel gezogen. Was hat sich denn seitdem verändert in diesen nun 17 Jahren fast unter Joachim Löw?
Ja, wenn wir die Zeit ab 2004 rechnen, hat sich relativ viel verändert zwischenzeitlich. Wobei ich persönlich denke, einiges hat sich jetzt wieder dann über die Jahre hinweg zum Schlechteren hingewendet. Aber ich war ja davor auch als Journalist oder als Berater von Jürgen Klinsmann noch als Spieler immer wieder bei Weltmeisterschaften dabei. Ich meine, da hat sich schon brutal viel verändert. Wenn ich dran denke an verschiedene Weltmeisterschaften, ich meine, wenn da ein internationaler Journalist zur deutschen Mannschaft kam und eine Sprache in Englisch gestellt hat, ist ja zunächst eine Panik ausgebrochen. Also dieses Auftreten der Mannschaft, finde ich schon, hat sich gewaltig verändert.
Jetzt sagen Sie aber, es hat sich manches zum Schlechten oder zum Schlechteren wieder verändert. Ist das quasi auch in der zeitlichen Abfolge nach dem WM-Titel so oder wann hat diese Kurve nach unten wieder eingesetzt?
Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich mich jetzt am meisten immer mit Jürgen Klinsmanns Arbeit, wie soll man sagen, oder einer Meinung bin mit seiner Arbeit, also so Fokussierung auf Fußball, wie es jetzt in den 2 Jahren vor der WM in Deutschland war, hat so hinterher, glaube ich, nicht mehr gegeben. Wurde allerdings auch schwieriger, muss man auch sagen, die Zeiten ändern sich ja.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte jetzt Joachim Löw zu einem Essen geladen in Schloss Bellevue und hat ihn Erneuerer und Visionär genannt. Das sind jetzt aber dann im Vergleich zu dem Abschied in Wolfsburg schon sehr, sehr große Worte, die ihm zuteil werden am Ende.
Also man muss einfach sagen, es gibt völlig unterschiedliche Trainer. Wenn ich jetzt die ich am besten kenne, würde ich jetzt mal sagen, der Jogi Löw ist einfach ein Fußballlehrer. Der Jogi Löw hat jetzt nie die große politische Linie, nie eine große, ich sag mal, Vision außerhalb des Spielfeldes. Ein klassischer Fußballlehrer, Training, Mannschaft, Aufstellung und ich kann die Probleme beseitigen. Also ich sage ja immer, wenn ich jetzt vergleiche, die ich kenne, würde ich jetzt den Klinsmann jetzt eher in dieser Heilpraktiker- oder ganzheitlichen Szene verorten und den Jogi Löwischen Chirurg, wenn man das mal vergleicht mit der Medizin. Da gibt es ein fußballerisches Problem, das lösen wir. Aber jetzt so wie jetzt Klinsmann, wo wohnen wir, wer ist der Präsident in der Kabine, wer sitzt im Mannschaftsbus, das ist jetzt dem Jogi relativ fremd.
In den letzten Jahren wurde ja viel Kritik laut, aber auch weil die Ergebnisse fehlten. Man könnte jetzt, um in Ihrem Bild zu bleiben, sagen, vielleicht war das ein oder andere Skalpell etwas stumpf geworden. Was hat das mit Joachim Löw gemacht?
Ich glaube nicht, dass er sich in seinem Weg hat abbringen lassen. Also ich glaube nicht, dass er ihn arg gestresst hat. Ja, gestresst natürlich schon im Rahmen der Niederlage. Aber es ist ja immer so, wenn ein Trainer sich verändert, dazu gehört auch eine gewisse Anpassung, dann heißt es auch, der Trainer wackelt, weil jetzt verliert er seine Linie. Wenn er seine Linie beibehält, dann heißt es, hat der alte Sturkopf. Also das ist ja von Fall zu Fall verschieden, wird dann am Schluss immer im Ergebnis festgemacht. Aber ich glaube schon, dass der Jogi sich jetzt eigentlich nicht verändert hat. Man muss einfach mal das Amt des Bundestrainers mal so ein bisschen genauer durchleuchten, da jetzt im Vergleich zu einem Bundesliga-Trainer. Er hat keinerlei Druckmittel. Er kann nicht sagen, wenn du jetzt nicht besser spielst, kaufen wir einen anderen für deine Position. Er kann nicht sagen, du kriegst jetzt irgendwie eine Strafe oder sonst was, wenn mal einer zu spät. Er muss immer die nehmen, die er kriegt. Und selbst da muss man aufpassen bei der Fülle der Spieler. Heute ist jetzt die Nationalmannschaft nicht mehr so das Allerwichtigste. Die Länderspiele, wenn so Champions-League-Finale, die Spieler hören ja immer wieder, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Ob sie bei Real Madrid spielen, ob sie bei Bayern München spielen. Also in dieser Form hat er das, glaube ich, wirklich überragend gemacht.
In der Rückschau ist man ja immer schlauer eigentlich. Glauben Sie, er hätte möglicherweise nach dem WM-Titel im Maracanã 2014 sagen sollen, das war's, mehr geht nicht?
Ich glaube nicht, dass da viele widersprechen würden, aber ich finde es halt einfach nicht korrekt, wenn wir jetzt heute 2021 über 2014 reden, über eine Entscheidung, wo ich mir sicher bin, dass der DFB gesagt hat, Jogi, du musst weitermachen, wir haben keinen anderen. Es gab damals keinen anderen, es war schon Sommer und ist ja wieder das nächste Bundestrainer, kann man nicht aus dem Vertrag rauskaufen, man kann keinen ausländischen, also das größere Problem hätte ja der DFB gehabt, wenn der Jogi aufgehört hätte. Und das kommt mir heute immer so ein bisschen zu kurz. Also ich fand es eher jetzt so eine Mischung aus dem Jogi seiner Treue, seiner Gutmütigkeit. Ich glaube jetzt, und dann ist es halt schwer zu sagen, nee, komm, dann ich lasse das jetzt alles und höre jetzt auf. Also man muss schon aufpassen, ist mir schon ein paar Mal so im Fußball passiert, dass man einfach ein paar Jahre später aber die Rahmenbedingungen gar nicht mehr so richtig mal unter die Lupe nimmt.
Was ist denn das, was am Ende hängen bleiben wird von der Ära Joachim Löw? Ist es dieser Offensivfußball der ersten Jahre? Der WM-Titel natürlich, aber was bleibt so spielerisch, taktisch in Erinnerung von der Ära Joachim Löw?
Also ich glaube, dass zunächst einfach mal der WM-Titel in Erinnerung bleibt. Ich meine, das ist ja eine irre Zeit seit 2006. Da hat sich ja im Fußball so viel entwickelt. Und da hat er eigentlich immer, Ja, schon die richtige Antwort gehabt, bis eben zur WM in Russland.
Wie kam es dann dazu, dass gerade die letzten Jahre dann doch eher unter einem unglücklichen Stern standen?
Wenn man es jetzt mal Klinsmann-mäßig ganzheitlich sieht, dann muss man ja sagen, also in diesem Verband, der hat ja mehr Unruhe als Schalke 04. Umso höher ist ja die Leistung vom Yogi zu bewerten, dass vielleicht irgendwann mal, wenn was schief geht, und da ging halt angefangen von Messo, Trainingslager, Hotelwahl, da ging halt ziemlich viel schief, dann kann es halt am Ende des Tages auch mal auf dem Fußballfeld schief gehen.
PR-Berater Roland Eitel, ein Vertrauter Joachim Löws vor dessen Verabschiedung beim DFB. Und bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, blicken wir noch auf unser Sportgespräch. Ab 23.30 Uhr geht es heute um Schulsport als Ende unserer Serie zu diesem Thema. Um ein Thema geht es ganz besonders. Wie gelingt inklusiver Sportunterricht? Sabine Lerche fasst die Diskussion zusammen.
Das Recht auf inklusive Bildung. Seit 2009 ist es von den Vereinten Nationen für jeden festgesetzt. Im Sportunterricht ist das gar nicht so leicht umzusetzen. Das liege auch daran, dass Inklusion häufig falsch verstanden werde, sagt Felix Döring.
Das Problem ist oft, dass wir sagen, es gibt zwei homogene Gruppen, nämlich einmal die Gruppe der Kinder, die nicht behindert sind, und dann die Gruppe von Kindern mit Behinderung. Und wie geht es jetzt sozusagen darum, diese zwei Gruppen gemeinsam zu unterrichten?
Sagt der Sportlehrer, der ganz neu für die SPD im Bundestag sitzt, im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Ich glaube aber, der Grundgedanke von Inklusion ist eigentlich ein ganz anderer, nämlich der, dass Vielfalt und Heterogenität in der Lerngruppe grundsätzlich als Chance und als Gewinn betrachtet wird.
Das sehen aber anscheinend nicht alle so. In einer Umfrage der Zeit zu schulischer Inklusion glaubt die Hälfte der Befragten, dass leistungsstarke Kinder durch inklusiven Unterricht eingeschränkt werden.
Sportunterricht hat nicht die Aufgabe, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler hervorzubringen.
Absolut richtig, ja.
Findet Helga Leineweber. Sie lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln Sportdidaktik und Sportunterricht.
Die sportliche Leistungsfähigkeit ist kein Kriterium für einen Schulabschluss oder ähnliches.
Dennoch stehen wie in den anderen Schulfächern die Noten auch im Sport im Vordergrund. Für den inklusiven Sportunterricht ein Hindernis, so Lehrer und Politiker Döring.
Bei diesen Bewertungsformen nehmen wir ja in keinster Weise Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen. Klar ist für mich jedenfalls, dass wir teilweise einen regelrechten Notenwahn ausleben an deutschen Schulen.
An sich sei der Leistungsgedanke nicht falsch, aber Leistung müsse anders ausgelegt werden. Beispielsweise Kooperations- und Gruppenleistungen anerkennen, stimmt ihm Didaktikerin Leineweber zu.
Leistung als solche gehört zum Sport dazu, genau wie das Wettkampfprinzip. Das sind schon Merkmale von Sport, die möchten wir auch überhaupt nicht aus dem Sportunterricht eliminieren. Aber das ist eben nicht alles. Und darum geht es im Sportunterricht, das mehr, was es darüber hinaus noch gibt, kennenzulernen und erfahrbar zu machen und auch dort wirklich Lernerfolge und Lernprozesse anzustoßen.
Aber nicht nur der Sportunterricht in der Schule wird von Noten und Leistungsbewertung bestimmt. So sei es auch schon vorher im Sportlehramtsstudium gewesen, erinnert sich Döring an seine Studienzeit zurück.
Also ich glaube, wir haben da teilweise die völlig falschen Selektionsmechanismen im Sportstudium und ich muss keine einwandfreie Kippe am Reck durchführen können, um ein guter Sportlehrer zu sein.
Universitätsdozentin Leineweber hält sportfachliche Kompetenzen im Studium weiter für wichtig. Für den inklusiven Unterricht reiche das aber nicht.
Generell muss man sich überlegen, inwieweit man diese pädagogische Rolle als Lehrperson schon frühzeitiger, stärker, besser schulen und ob das möglicherweise auch so eine Art Eignungstest fürs Sportstudium ergänzen könnte.
Das Lehramtsstudium ist aktuell entweder für Förder- oder Regelschulen ausgerichtet. Das besondere Fachwissen für die unterschiedlichen Förderschwerpunkte von Kindern kann nicht überall integriert werden. Aber diese Trennung behindere auch das Ziel einer inklusiven Schule.
Wenn wir Inklusion tatsächlich leben wollen, dann bedeutet das in der Konsequenz eine Schule für alle. Und an dieser einen Schule für alle müssten sich dann Spezialisten für unterschiedliche Bereiche wiederfinden. Aber ja, da hinkt unser Bildungssystem sicherlich hinterher. Und das ist eine Zumutung für ganz viele Lehrkräfte.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch ab 23.30 Uhr dann mit Maximilian Rieger. Zum Schluss gucken wir nochmal in die Bundesliga. Im letzten Spiel des Spieltags zwischen Fürth und Frankfurt steht es nach 25 Minuten 0-0. Nach den Nachrichten geht sportlich weiter in unserem Freistil, heute ausnahmsweise Fußball und Popmusik. Dann macht es Bumm. Matthias Friebe sagt Tschüss.